Moin und herzlich willkommen zur Episode 88 und dem Thema Fasten, Peace Food und noch so viel mehr.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
Wir sagen erstmal Hallo und herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen von Gesundheit to go.
Heute zum ersten Mal zu zweit, Premiere. Genau. Und da haben wir auch einen ganz besonderen Gast, den Marit eingeladen hat, den Rüdiger Dahlke. Hallo Rüdiger, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
So ich freue mich auch.
Spontan. Und für die extrem wenigen Menschen, die dich vielleicht nicht kennen, wäre es toll, wenn du am Anfang so zwei, drei Worte vielleicht mal zu dir sagst.
Ja, also Herr Rüdiger Dahlke, ich bin Arzt, jetzt genau 40 Jahre in diesem Jahr.
Oh, okay.
Und mache so eine, die ich integrale Medizin nenne, eine ganzheitliche Medizin, in dem Sinne alles integrieren, gar nichts ausschließen. Das ganze Spektrum vom Körper, Seele, Geist, aber ein bisschen spirituelle Dimensionen hinein. Ich habe diese Krankheitsbilderdeutung zusammen mit Robert Detlefsen. 1983 kam das erste Buch da, Krankheit als Weg. Das war ein ziemlicher Bestseller und das geht dann bis zu diesem Nachschlagewerk Krankheit als Symbol mit tausenden von Symptomen, hunderten von Krankheitsbildern. Das ist so der eine Schwerpunkt, über den ich bekannt geworden bin. Mein Thema ist immer schon Psychosomatik gewesen. Also mir war auch damals schon Ernährung und Fasten und Bewegung und Meditation wichtig, aber da gab es eben damals keinen Bestseller. Man kommt ja immer in die Schublade vom letzten Bestseller. Also nicht mehr in der Psychoschublade ausschließlich, sondern durch das Peace Food und die Fastenbücher auch in so einer Ernährungsschublade. Man hört es dann Journalisten dann sagen, der Vegan-Papst oder sowas. Fantasievolles. Oder früher war der Psychopapst. Ich manche bilden das immer noch. Aber mich interessiert eigentlich die ganze Medizin. Also das letzte Buch, also jetzt ist seit einer Woche Altern als Geschenk da, als letztes Buch. Aber bis dahin war es die Hollywood-Therapie, war es Spielfilme, wie wir uns sagen. Wir haben Patienten auch mitgegeben, also dass sie gehen sollen. Dann haben sie zu der Stunde, die wir zusammen machen, Beratung, haben sie noch anderthalb Stunden, zwei Stunden, wo sie sozusagen ihr Muster finden können in diesem Film, wenn ich so den richtig genau passenden für sie habe. Mit Filmen kann man die Schicksalsgesetze, die Spielregeln, so eine andere Säule meiner Arbeit auch ganz schön lernen. Die Schicksalsgesetze und das Schattenprinzip ist die Philosophie dahinter, die Lebensprinzipien. Eine dritte Säule, das sind auch Bestseller, aber die waren so zwischendrin.
Genau. Ich würde gerne eine Frage anschließen. Also ich glaube, ich habe so ziemlich jeden Podcast gehört, den es mit dir bislang gab. Ich fand die alle super toll. Und mir ist nochmal wichtig, wenn wir heute über Ernährung sprechen, du hast ja gerade das Buch schon angesprochen, Peace Food. Und mir wäre nochmal wichtig zu erfahren, was du unter Peace Food verstehst, weil ich glaube, dass das noch weiterführt als Veganismus so im Sprachgebrauch, wie es jeder kennt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Peace Food ist ja auch in dem Buch definiert, ist pflanzlich vollwertige Ernährung. Und viel Veganes ist überhaupt nicht vollwertig. Ja? Also ich meine, es gibt, wenn du Weißmehl isst und weißen Zucker und Kornschnaps trinkst, kannst du noch rauchen, ist alles vegan.
Ja.
Nicht gesund. Also ich möchte pflanzlich vollwertig verstanden wissen, wissenschaftlich belegt. Und denke, also für viel von diesem Zeug, was in veganen Supermärkten steht, so einplastifiziertes Zeug mit jede Menge E-Nummern, das würde ich ja im Leben nie essen.
Ja.
Ich stehe auch gar nicht auf diesen ganzen Ersatz. Ich bin froh um diesen ganzen Ersatz, damit es für andere leichter wird. Aber ich habe früher schon keine Leberwurst gemacht als Kind. Warum soll ich denn die jetzt vegan essen?
Ja.
Um Gottes Willen, bin ich nicht dumm. Ich esse im Wesentlichen Gemüse, Obst. Und das auch noch jetzt seit ein paar Jahren auch noch das Gluten weg. Und also das ist so meine Ernährung. In Tamanga, unserem Heilungsbiotop, da wird das angebaut und werden daraus wirklich zauberhafte Gerichte gemacht. Also ich habe in meinem Leben nie so gut gegessen, muss ich jetzt sagen. Aber ich finde auch nicht, dass Essen das Zentrum des Lebens sein sollte. Ja, also nach Peace Food habe ich erstmal gemerkt, der schmeckt ja nicht, wenn man nur weglässt. Es ist zwar gesund, aber es schmeckt nicht besonders. Also dann habe ich die besten mir bekannten Köche, die waren gar nicht unbedingt vegan, animiert, ihre besten, am besten ankommenden veganen Gerichte zu schreiben. habe ihnen noch ein bisschen gesagt, was weg muss, was rein kann und so weiter. Und dann ist Peace Food, das vegane Kochbuch, entstanden, auch ein Bestseller. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Zeit die Leute aufs Essen verwenden, auf dieses vegane Essen. Das finde ich übertrieben, ehrlich gesagt. Dann kam Peace Food, vegan, einfach, schnell. So, dass es nicht länger als 20 Minuten dauert, die Zubereitung. Und dass man das nicht in irgendwelchen Exotikgeschäften aus der Karibik kaufen muss, das Zeug, sondern sich mal klar macht, die besten Superfoods ist Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, wächst da vor der Tür.
Mhm, ja. Ja.
Chiasamen und so Zeug gar nicht dran, ehrlich gesagt. Aber dann habe ich das noch weiter differenziert in reines der Lebensenergie. Die Idee von mir ist so, einfach in drei Sätzen, drei Ebenen gesagt, wir sollten alles Gefährliche, Giftige, Schädliche weglassen.
Mhm.
Und da 93% der aufgenommenen Gifte aus Tierprotein kommen, ist das giftig. Das müssen wir weglassen, Tierprotein. Dann würde ich sagen, okay, dann müssen wir schauen, was wir gute Dinge bekommen. Das heißt, die müssten viel Lebensenergie haben für mein Empfinden. Das, was Fritz Albert Popp, der deutsche Physiker, Biophoton, umschrieben hat. Mhm. Ja, also Photonen eigentlich, der hat die Ausstrahlung aller organischen Materie gemessen. Und hat es Biophotonen genannt. Ich nenne es gern das Leuchten des Lebens. So, da müsste viel leuchtendes Leben sein, dass wir leuchten werden.
Mhm.
Ist ja bei uns auch ein bekannter Begriff, die Volksschullehrerin sagt mal, du bist aber keine Leuchte.
Ja.
Also, dieses Leuchten und Strahlen haben können durch diese Biophotonen, das Licht, was wir essen. Das hat schon der Physiker gesagt, Erwin Schrödinger, dass wir Lichtsäuger sind. Ja, klar, wir essen natürlich ganz viel Sonnenlicht mit allem, was wir essen.
Ja.
Und der andere Punkt ist, wir brauchen noch Lebenswärme. Nach dem Essen willst du dich wohlig warm fühlen. Und wenn es nur Frischkost ist, die am meisten Biophotonen enthält, also frische Wildkräuter, wirst du im Winter erbärmlich frieren, ehrlich gesagt.
Mhm.
Also müssen wir auch schauen, dass wir genug Lebenswärme reinbekommen. Und dann würde ich sagen, müssen wir auch mal schauen, was für ein Leben wir führen. Also Menschen, die jetzt wirklich doch so viel unterwegs sind und machen und doch eine ganze Menge Herausforderungen haben, die haben auch nicht von Natur aus genug Neurotransmitter und Hormone. Ja, also wenn ich friedlich in Damagar lebe, beziehungsweise arbeite, da arbeite ich ja nur noch, dann brauche ich kein B12, dann kann ich mir das Zeug ungewaschen aus dem Garten holen. Da brauche ich natürlich auch nicht zusätzlich Serotonin oder Dopamin. Das reicht schon für so einen gemütlichen Fastenarbeitstag. Aber wenn ich so auf Tour bin, wie ich jetzt die letzte Zeit war, dann möchte ich auch noch, dass ich genug B12 habe, und zwar das Richtige, dass ich genug Serotonin habe, auch genug von diesem HGH, Human Growth Hormone, Wachstumshormon. Das ist bei mir einfach, weil ich sowieso immer schon seit 40 Jahren Kurzzeitfasten mache. Also wenn es geht, Frühstück weglasse, wenn ich auf Tour bin, Abendessen weglasse. Dann esse ich nur einen kurzen Zeitraum am Tag, das nennt man eben Kurzzeitfasten oder Intervallfasten. Dann schüttet der Körper nach 6-7 Stunden Wachstumshormon aus und dann hast du diese aufgeräumte Stimmung, die ich sehr mag.
Mhm.
Und ich möchte aber auch genug Serotonin haben, das ist das Wohlfühlhormon, genug Dopamin, das ist das Belohnungs- und Glückshormon. Und deswegen nehme ich noch jeden Tag eine kleine rote Pille ein, morgens und abends. Heißt Amorex, da ist einfach das drin, die Vorstufen. Ja, also vom Dopamin ist die Vorstufe S-Adenylmethionin, muss sich niemand merken. Aber daraus, das kommt aus der Hefe, ist alles natürlich, daraus, man kann der Organismus Dopamin machen, das Belohnungshormon. Und es ist in dem Serotonin, also die Vorstufe von Serotonin ist 5-HTP, muss man sich auch nicht merken. Das kommt im Amorex aus der afrikanischen Schwarzbohne und daraus macht der Körper Serotonin, wenn er es braucht. Ich glaube, bei den meisten Menschen ist es am Nachmittag spätestens erreicht. Da kann sowas Schönes passieren wie Dill, die fühlen sich gar nicht mehr richtig wohl, weil ihnen der Neurotransmitter dazu fehlt.
Mhm.
Ja, also um dieses Risiko abzufangen, und außerdem brauche ich noch Vitamin D, am besten 2000 internationale Einheiten. Und es ist auch natürlich gar nicht schlecht, Biotin noch zu kriegen. Das ist alles in dieser kleinen roten Pille, die empfehle ich ja schon länger. Und weil ich zu viel empfehle, wird man das auch noch meinen Bedürfnissen angepasst. Also
oha, ja.
Wir haben statt Cyanocobalamin, was ich nicht so schätze, weil es alte Menschen und Menschen mit Magenproblemen gar nicht aufnehmen können, haben sie Methylcobalamin da reingebaut. Und bei dem S-Adenylmethionin, das war mir nicht genug für das Dopamin, haben sie die Dosis verdoppelt. Das funktioniert gut, ist ja auch kein Pharmakonzern, sondern eine kleine, sozusagen Zwei-Frau-Firma aus Österreich. Und ja, das nehme ich noch oben drauf. Ja? Also nichts Gefährliches, Schädliches, Giftiges. Das, was wir wirklich brauchen, biophotonenreich, Wärme, also Wurzelgemüse zum Beispiel heißt das auch für mich. Und dann oben drauf noch so ein paar Highlights durch das Kurzzeitfasten, das Wachstumshormon und durch Amorex eben die Serotonin und Dopamin und eben die Vitamine, die mir da doch sehr wichtig sind, die ich auch empfehlen kann. Also wenn man diese drei Neurotransmitter und Hormone hat, dann ist das noch so ein Sahnehäubchen obendrauf. Mhm. Das tut ganz vielen Menschen einfach sehr gut.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du warst eine Zeit lang mal der Psychopapst und jetzt bist du vielleicht der Fastenpapst. Kannst du ganz kurz sagen, warum dir Fasten so ein Herzensthema ist?
Also ja, mit dem Fasten beginnt eigentlich so diese Psychosomatik auch. Wir haben gemerkt vor 40 Jahren, Thorvald Detlefsen, dass es diese langen Psychotherapien irgendwie unbefriedigend sind. Inhaltlich, aber auch für die Leute, die wissen nie, wann zu Ende ist, kostet ein Wahnsinnsgeld. Mhm. Haben die Psychotherapie geschaut, wie weit kann man denn die reduzieren? Und sind dann auf einen Mondzyklus gekommen, 40 Stunden. Und haben wir gemerkt, es klappt aber nicht gut bei den Münchner Patienten und bei den verstopften Patienten. Die Münchner Patienten, weil sie immer wieder in dasselbe Umfeld gekommen sind, wie wir die dann in Pension geschickt haben, dann ging es bei denen. Und die verstopften, gut, die haben wir erstmal abgeführt mit natürlichen Mitteln. Aber dann habe ich so, weil ich das Fasten beim Meditieren so gelernt habe, beim Meditieren, habe ich das Fasten eingeführt. Und dann hat man gemerkt, dass die Patienten, die fasten und auf der körperlichen Ebene hergeben und ihren Dickdarm sozusagen symbolisch das Totenreich des Körpers reinigen, klären, dass die auch im Schattenbereich, also seelisch, viel besser hergeben können, mhm, viel besser loslassen können. Und aus dieser Parallele, aus diesem Verständnis, dass da zwischen Körper und Seele so eine enge Beziehung ist, zwischen dem Schattenreich im Körper und dem seelischen Schattenreich, da ist der Gedanke entstanden, das verfolge ich mal auch auf andere Bereiche hin. Und tatsächlich ist es so, der Körper, der kann so als Ausgleichsebene einspringen, als Darstellungsbühne. Ja, wenn du im übertragenen Sinn kein großes, weites Herz entwickelst, was ja die Aufgabe der christlichen Kultur wäre, dann wird es auf die Körperebene sinken. Und dann hast du plötzlich eine Herzinsuffizienz, ein viel zu großes Herz. Gibt es aus christlicher Logik nicht, aber aus Kardiologik gibt es natürlich schon. So, also würde ich natürlich jedem raten, mach das auf der körperlichen Ebene besser nicht, das ist wirklich elend. Sondern kriegt auf der übertragenen Ebene ein großes, weites Herz. Ja, das kannst du jetzt auf alle möglichen Ebenen ausdehnen. Und das Fasten hat mir da wirklich sehr die Augen geöffnet. Und insofern bin ich da von Haus aus immer schnell mal mit dem Fasten mit dabei und schätze das auch sehr und will das auch und genieße es auch, dass ich ja jetzt fast 40 Jahre Fasten begleiten kann. Die Effekte sind für mich berauschend. Also ähnlich so wie Hildegard von Bingen das sagt, gibt in ihrer Sicht noch 35 Laster oder Süchte, nennen sie die Krankheitsbilder. Das Fasten heilt 29 davon.
29 von 35, okay.
Von 35, 29. Walter Longo, dieser Professor von UCLA, mit dem ich mal ein ganz langes Gespräch hatte, der sagt, auch in 10 Jahren wird Fasten die erste Therapieempfehlung sein, von allen. Weil die Möglichkeiten so unglaublich sind. Ja, nach 3-4 Tagen Fasten sind schon 40% des Immunsystems regeneriert, und zwar auf Stammzellniveau. Das ist das tiefste Niveau, was du haben und erreichen kannst. Mhm. Ja, also von da regeneriert sich dann das alles ganz neu. Also ist Fasten wirklich so ein Jungbrunnen. Und ich meine, ich habe ja fast 40 Jahre Fasten propagiert mit dem Widerstand der Schulmediziner. Da gab es immer Professoren und Rechter, Besserwisser, die sagten, nee, ist ganz falsch. Mich hat immer getröstet, dass ich so alle großen Religionsstifter hinter mir wusste. Moses war nicht der Doktor, Buddha, aber auch Mohammed. Und kannst überall lesen, in Veden und im Sutra des Buddhismus. Also das war mir schon ein guter Schutz. Da habe ich das wegstecken können, so ein kleiner Problem. Aber jetzt inzwischen hast du ja die fortgeschrittensten Wissenschaftler hinter dir. Also vor 2 Jahren hat der Japaner, der hat da diesen Nobelpreis für die Erforschung der Autophagie bekommen. Ich meine, Autophagie, das Selbstaufessen, das Fasten. Da verstoffwechseln wir das eigene Gewebe. ist eine ketogene Kur. Mhm. Und ist wunderbar. Also ich meine, Walter Longo, die Amerikaner, die empfehlen das jetzt häufig parallel zur Chemotherapie, weil er auch bewiesen hat, dass Fasten die gesunden Zellen stärkt und die kranken Zellen schwächt. Mhm. Das ist ideal für die Chemotherapie. Die wollen ja, dass die gesunden Zellen heil bleiben, nicht attackiert werden und die Kranken aber umso mehr getroffen werden. Also das ist eine sehr gute Unterstützung. Und das ist bei allen Krankheitsbildern, allen Symptomen, es ist immer gut, wenn du deine gesunden Zellen stärkst und die Kranken schwächst, dann fallen die Apoptose, diesen Zellselbstmord der Natur, zum Opfer und werden entsorgt. Also, da wüsste ich gar nicht, wo ich aufhören soll. Das ist ein Traum. Bei Allergien, bei allen Infektionen, da sinkt der CRP-Wert, dieser Entzündungsmarker, dann gehen die Allergien zurück. Das passiert übrigens auch bei der Peacefood-Ernährung. Ja, das ist auch belegt, geht der CRP-Wert runter. Also Krebspatienten würde ich heute immer empfehlen, zu fasten. Mhm. Ich habe es ehrlich gesagt immer gemacht. Aber du musst es immer unter vorgehaltener Hand sagen. Sagen Sie es ja nicht weiter. Ja, das darf man ja eigentlich nicht bei Krebs und so weiter. Inzwischen hat man da die Wissenschaft hinter sich und kann das prima empfehlen. Und nach dem Fasten müssen die unbedingt in diese pflanzlich vollwertige Richtung, also Peace Food, gehen, und zwar die Keto-Variante. Mhm. Da habe ich auch ein Buch geschrieben, Peace Food Keto-Kur. Das ist wunderbar, weil früher haben wir ja oft die Preuß-Kur erlebt, von diesem Vorarlberger Heilpraktiker. Er hat 6 Wochen fasten lassen und da sind die Tumore wirklich geschrumpft. Mhm. Die Leute haben gesagt, wir hungern den Krebs aus. Stimmt natürlich, der Krebs, der möchte Glucose kriegen. Der macht ja Gärung, da braucht er Glucose. Und wenn du ihm jetzt kaum noch Kohlenhydrate Glucose gibst, hat er nichts zum Futtern. Mhm. Wenn du jetzt ketogen dich ernährst, mit Fett, Eiweiß, geht der Krebs leer aus. Also das hat den Krebs ausgehungert. Aber danach ist er oft wirklich ganz grässlich explodiert.
Mhm, ja.
Mhm. Jetzt, wenn du jetzt ketogen weiterfährst, dann kriegt der weiter nichts. Dann geht es mit dem idealerweise zu Ende. Also, aber ich könnte jetzt genauso über das Rheuma reden. Niemand braucht Rheuma haben, weil mit Fasten, Ernährungsumstellung, aus meiner Sicht immer auch diese Seelentherapie dazu, im Sinne von Psychosomatik, von Krankheit als Symbol, kriegt nach meiner Erfahrung jeder, der will, Rheuma weg. Ich habe es noch nie anders erlebt.
Das wäre jetzt
auch Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin, dass Fasten bei Rheuma ganz wunderbar ist. Gut, mit kindlichem Rheuma und so habe ich nicht viele Erfahrungen. Kinder kommen kaum zu mir. Jetzt. Aber früher öfter, aber da hatte ich jetzt nicht diese Ernährungstherapien an meiner Seite sozusagen. Kinder will ich auch nicht fasten lassen. Wir müssen ja aufbauen. Mhm. Bei Diabetes 2 ist natürlich ideal. Fasten, Ernährungsumstellung, beides zusammen. Mhm. Trägst jeden Diabetes 2 weg, ist meine Erfahrung. Und ich habe da viele Erfahrungen, 40 Jahre.
Meine Frage wäre noch, was ist denn sozusagen das Besondere für dich am Fasten, also neben den körperlichen Effekten, die man spüren kann?
Ja, die wesentlichen sind mir sowieso die seelischen, so wie man das früher in den Religionen ja deswegen auch benutzt hat. Ja, beim Fasten, wenn du lang fastest, ich habe 240 Tage gefastet, so dieses christliche Fasten, da hast du einfach viel tiefere Meditationen, du bist viel offener, viel berührbarer. Also der ganze Output kommt sowieso eher zur Ruhe. Und der Input ist so, dass du einfach empfindsamer wirst. Also die Natur spricht dich an. Mhm. Du genießt es, an einem Bach zu sitzen. Du hast das Gefühl, da regnet dir die Bäume. ganz anderen Bezug zu dir. Das passiert dann in der 3., 4., 5., 6. Fastenwoche. Kommt wirklich so eine spirituelle Dimension da rein. Also das ist was ich gar nicht missen möchte.
Jetzt ist es ja so, also Stefan und ich, wir arbeiten hier ja zusammen in einer ganzheitlichen Praxis in Hamburg. Und ich habe heute im Team kurz mal gefragt, wenn ihr ein Interview mit Rüdiger Dahlke machen würdet, was würdet ihr ihn fragen wollen? Und meine Kollegin vorne am Empfang hat gesagt, frag ihn mal bitte, ob es bei Frauen während ihres Zyklus einen Zeitpunkt gibt, wo sie nicht fasten sollten. Und ich leite die Frage jetzt einfach mal so an dich weiter.
Nein, das ist in jeder Zyklusphase sinnvoll. Das ist genau wie die Frage bei Mondphasen. Welche Mondphase ist besser? Mhm. Ich meine, klar, du kannst sagen, bei zunehmendem Mond, da neigst du eher zur Wassereinlagerung. Und trotzdem ist das Fasten auch wunderbar. weil da nehmen auch die weiblichen Kräfte zu. Und Fasten ist ja eine urweibliche Therapieform. Mhm. Deswegen ist ja die Machermedizin so lange dagegen gewesen. Da können sie, ja. Da können sie nichts machen.
Ja.
Die haben ja so eine Idee, wenn sie nichts machen können, sagen sie, das ist nichts mehr zu machen, das ist unheilbar. Alzheimer ist heilbar. Ich habe mich da jetzt wirklich 2 Jahre lang mit beschäftigt für dieses Buch Altern als Geschenk. Es gibt eine Studie von Dale Bredesen, 10 Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien. Der macht eine Lebensstilumstellung, also im Wesentlichen auch Ernährung und so. 9 werden wieder gesund, einer ist nur deutlich gebessert. Alzheimer ist heilbar.
Mhm.
Aber nicht für die Schulmedizin. Die sind fixiert auf ihr Alzheimer-Toxin und da bringen sie nichts zusammen. Das wird auch in Zukunft nichts werden. Für Schulmediziner ist Alzheimer unheilbar. Das Tragische ist, dass öffentlich-rechtliche Medien den Schwachsinn nachbeten. Einfach deswegen, weil da die Pharma dahinter steckt. Die Pharma will keine Lösung, die nicht über Pharmaka geht.
Mhm.
Und Ernährungsumstellung und Meditation und Psychosomatik, ja, Alzheimer ist einfach das in den Schatten gesunkene Wiederwerden wie die Kinder. Da haben wir auch nicht die Wahl über eine Herzvergrößerung.
Mhm.
Wenn wir das im Bewusstsein nicht machen, dann sinkt es in den Körper, dann wären wir nicht kindlich, sondern kindisch. Das nennen wir Alzheimer. Es wäre viel schöner und besser, wieder wie die Kinder zu werden, mhm. die staunenden Augen des kleinen Prinzen zu entwickeln. Das wäre die seelische Ebene, die es zu bearbeiten gilt. Und es wäre enorm wichtig, dass wir wieder einfach und natürlich leben. Ja, und bei Dale Bredesen, da wird natürlich wesentlich Tierprotein weggelassen, das Gluten weggelassen. Das alles würde ich auch sagen. Und noch einiges dazu. Aber es ist sehr einfach. Ja, also wer Alzheimer vorbeugen will, der ist idealerweise mit Alter als Geschenk auf dem Weg, sein inneres Kind wieder zu erwecken und die Ernährung umzustellen. Und dann wird so vieles in seinem Leben besser. Und jetzt zum weiblichen Zyklus. Das Fasten passt ideal zu allem Weiblichen.
Mhm.
Und dein Zyklus hast ja auch eine Reinigungsphase. Also Hildegard von Bingen hat das schon gesagt. Es ist wie ein natürlicher Aderlass der Frauen. Und wir wissen ja einfach, dass Frauen 6 bis 7 Jahre älter werden als Männer.
Mhm. Ja.
Woran soll das eigentlich liegen? Ja, also ich meine, das sagen Soziologen, weil sie weniger Stress haben. Das ist ja wohl ein Witz. Außer noch ein Beruf heute. Und leben trotzdem 6 bis 7 Jahre länger.
Mhm.
Ich glaube, die haben eben andere Mechanismen. Für die Natur ist natürlich das weibliche Wesen sowieso wichtiger. Ja, weil das muss die Kinder bekommen und auch versorgen. Wenn der Mann seinen Samen abgeliefert hat, ist der biologisch sozusagen irrelevant geworden. Beim Bienen wird er dann gleich aus dem Stock geschmissen und stirbt dann auch vor der Tür. Und die Spinne frisst ihn gleich auf danach. Das ist biologisch noch das Beste, was man draus machen kann. Wir Menschen sind natürlich auf einer anderen Ebene, aber trotzdem, biologisch ist der weibliche Organismus sicher der robustere, der widerstandsfähige bei Katastrophen mit langen Hunger- und Durstzeiten überleben die Frauen. Da hat es ja Beispiele im Wilden Westen gegeben, wenn sie Tracks im Winter stecken geblieben sind oder Flugzeuge oberhalb der Schneegrenze hochgelandet sind. Das sind im Wesentlichen Frauen, die dann überleben. Also diesbezüglich würde ich annehmen, ist der weibliche Zyklus auch eine Möglichkeit der Reinigung und das Fasten unterstützt die Reinigung.
Mhm.
Ich erlebe das ja auch bei den Fastenkursen, da sind ja über die Hälfte Frauen bei uns. Und wenn die Periode ganz am Anfang des Fasten kommt, ist sie häufig sehr stark.
Mhm.
Ich glaube, wenn der Organismus diese Situation nimmt, als Chance und einfach noch mehr entgiftet über diesen Weg. Auch die Gebärmutter, die Schleimhaut, wird dann noch ganz anders abgestoßen und dafür Ordnung und Sauberkeit gesorgt. Wenn aber das Fasten, oder wenn die Periode ans Ende des Fastens fallen würde, ist sie manchmal ganz schwach oder fällt aus.
Mhm, ja.
Dann ist schon so viel gereinigt und braucht sie einfach nicht mehr. Also, wenn da irgendwo, Wikipedia ist ja eh so ein Hetzmedium gegen alles komplementär, medizinisch und spirituell, ist ja kein Lexikon. Also, die benutzen 95% stimmiges Wissen, um eine Hetzkampagne zu machen. Und weiß ich ganz sicher, weil die Lügen, die sie über mich verbreitet haben, ich habe die ja sich oft richtig gestellt, nach einer Woche sind die Lügen wieder drin. Die wollen einfach lügen über Leute wie mich oder Gerald Hüther oder Daniele Ganser. Die sind so Mainstream orientiert und produzieren dieselben Vorurteile. Also die sagen dann, dass beim Fasten die Effekte kommen durch den Stress und die Endorphinausschüttung. Das sind eben Leute, die noch nie gefastet haben, die auch einfach beschränkt sind durch ihre Manipulationsaufgabe, die sie da wahrnehmen. Und dann kommt so ein Unsinn raus. Beim Fasten hast du viel weniger Stress als sonst seelisch. Wenn du das so im Tamagar machst, in dieser Ruhe dort, dann kommen viele Leute richtig zu sich, in ihre Mitte, ihr Zentrum. Und dann sind die Endorphine, spielen nicht eine Rolle. Ich weiß, was das ist, Endorphine. Also ich bin geklettert, noch mein Seil gefallen und solche Sachen. Da kriegst du schon mit, was da passiert. Oder so beim Rennen, früher bin ich viel gelaufen. So das Runner's High, das hat was mit Endorphin zu tun. Mhm. Ja, wenn du denkst, du kannst nicht mehr auf 10 Kilometer, du rennst einfach weiter, dann rennt es plötzlich. Und dann bist du in diesem Endorphin-Gefühl. Aber beim Fasten hast du einfach dieses HGH, das Wachstumshormon, das ist diese aufgeräumte Stimmung, dass du auch draußen um dich herum aufräumen willst. Das ist eine ganz, ganz andere Situation. Und wenn du in die Ruhe kommst, hast du dann auch genug Serotonin und Dopamin. Man fühlt sich richtig bei dir in der Mitte und gut. Endorphine sind ganz was anderes. Das geht mehr so in eine ekstatische Richtung. Aber es lohnt Wikipedia eigentlich auch nicht, Gedanken darüber zu verlieren. Man sollte es nur nicht benutzen und nicht unterstützen. Das wäre mir noch ein Anliegen. Die Organisation gehört nicht gefördert oder unterstützt. Die gehört boykottiert und zur Ordnung gerufen einfach.
Gibt es für dich denn überhaupt Menschen, für die Fasten nichts ist?
Ja, ich muss sagen, so als Arzt ist man natürlich ein bisschen kleingeistiger als die Religionsstifter. Also Buddha und Christus, Mohammed haben einfach Fasten für alle empfohlen. Als Arzt muss ich sagen, habe ich Krebspatienten immer fasten lassen und auch psychiatrisch relevante Patienten. Durch den Film von Arte, nicht etwa durch Forschung an deutschen Universitäten, nein. Also außer Andreas Michalsen, wer forscht in diese Richtung, der Charité in Berlin, wüsste ich da gar keine deutsche Forschung zu erwähnen. Also der Film Fasten und Heilen von Arte, der hat gezeigt, die Russen machen seit Jahrzehnten mit großem Erfolg bei psychiatrischen Krankheitsbildern Langzeitpsychotherapie, aber natürlich in einer geschlossenen Situation. Die habe ich ja gar nicht. Und insofern würde ich jetzt Borderline-Patienten nicht unbedingt zum Fasten anregen. Und wenn nur in Begleitung von Psychotherapie. Im Heilkundezentrum Johanneskirchen kannst du das schon machen, mit jedem Tag Therapie haben. Aber das ist auch keine geschlossene Situation wie eine geschlossene psychiatrische Klinik. Ich würde es natürlich auch nicht machen bei einer Schilddrüsenüberfunktion. Ja? Also wenn jemand schon so durchgedreht und überdreht ist. Ich würde es niemals machen in Kachexiephasen, so Auszehrungsphasen bei Krebs, bei AIDS, bei Schwindsucht. Aber wir erleben das gar nicht mehr. Also ich habe es ewig nicht erlebt, die Auszehrungsphasen bei AIDS und Schwindsucht, da wird ja therapiert. Mhm. Und mit schulmedizinischer Hilfe auch, muss man sagen. Das anerkenne ich ja schon durchaus. Also aber ein Krebspatient, da wird es sehr gut, solange er Kraft hat. Wenn es in diese Auszehrungsphase geht, halte ich das nicht für so sinnvoll. Natürlich in akuten Entzündungsphasen, eine hochfiebrige Pneumonie, Lungenentzündung, da will ich es auch nicht zum Fasten raten. Obwohl das Fasten die Entzündung runterbringt. Aber das ist eine Geschichte, mit der ich jetzt nicht so viel Erfahrung habe. Aber wir sind da eigentlich immer offener, immer mutiger geworden und immer mehr gemerkt, das stimmt schon, was die in den Religionen so sagen. Was ist dran?
Ja. Gut, ich glaube, Rüdiger, wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich fand es super spannend und ich bin mir sicher, dass einige Hörer und Hörerinnen noch bestimmt weitere Fragen haben oder hätten. Und das ist natürlich der Grund, warum wir alles, was du zum Thema Fasten rausgebracht hast, auch verlinken, damit es auch gefunden werden kann. Und ja, ich von meiner Seite sage herzlichen Dank.
Sehr schön, übrigens können die natürlich auch im Online-Fasten mitmachen, das ist ja heute so einfach.
Genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wie funktioniert das denn?
Genau, kannst du das noch einmal kurz sagen, wie das mit dem Online-Fasten-Kongress funktioniert?
Ist kein Kongress, wir machen das ja schon seit langem, wir waren auch die Ersten. Ja, inzwischen heißt es dann Idealgewicht-Challenge, das kann man auch alles einzeln nehmen, eine Woche Detox, dann eine Woche Online-Fasten und dann eine Woche Aufbau. Ja, Idealgewicht-Challenge, da kannst du ja von oben kommen, vom Übergewicht zum Idealgewicht oder von unten, vom Untergewicht zum Idealgewicht. Das wird da auch berücksichtigt. Aber du kannst auch nur das Online-Fasten, die mittlere Woche, da buchen. Und das ist ja heute sozusagen ohne Ausrede. Du brauchst nur einen Reisen, du brauchst kein Hotel, du brauchst keine Fahrt. Es kostet einen Bruchteil und es kostet dich gar nichts, wenn du drei Leute mitbringst, diese Freundschafts-Affiliate-Werbung, kannst auf deinen Blog da drauf geben, dann kannst du da auch richtig Geld verdienen damit. Das haben ja auch schon einige, ein paar tausend Euro verdient, indem sie eine Woche Fasten bei uns mitmachen. Das gab es ja früher nicht, aber ich finde es auch sehr schön, weil wenn du andere zum Fasten animierst, dienst du denen ja. Und du erweiterst dein Feld der Gesundheit, der ansteckenden Gesundheit, so ein wichtiges Thema für mich. Und natürlich sollst du auch was dafür haben. Das hast du dir verdient. Und das funktioniert mit diesen neuen Methoden auch. Du bist unabhängig zeitlich, also du kannst Kinder haben, die brauchst du nicht zurücklassen oder versorgen. Die können ruhig um dich sein, du kannst sie beaufsichtigen und du hörst alle Vorträge meines Fastenkurses, den ich auch in Tamanga halte. Du kannst dir die Meditationen runterladen, die ich dort halte. Du kannst natürlich sogar mehr Angebote wahrnehmen. Weil beim Fastenkurs, wenn ich sage, es ist Tai Chi, dann ist Tai Chi. Aber du kannst sagen, lieber das Yoga oder viele Yoga-Arten und andere Chisel. Und du kannst aber auch Bewegungsübungen machen, Bewusstseinsgymnastik oder Dehnen und Kräftigen. Also du hast eine große Auswahl und die kannst du abrufen, wann immer du willst. Und wenn du einmal gemacht hast, den Fastenkurs, kannst du immer wiederholen.
Ja.
Das ist dann deiner.
Ja, genau.
Also
ja.
Das ist ein großer Vorteil. Und ja, ist auch für mich schön. Ich habe früher immer ungefähr 300 Menschen begleitet pro Jahr im Fasten. Und letztes Jahr waren schon über 7000 und dieses Jahr könnten es noch mehr werden.
Wahnsinn.
Also freut mich. Wir haben einfach bessere Chancen, dieses Feld der ansteckenden Gesundheit zu verbreiten.
Ja, ansteckende Gesundheit ist auch für uns ein großes Thema und sehr, sehr wichtig. Insofern werden wir natürlich auch das Online-Fasten verlinken, weil wir das auch sehr, sehr sinnvoll und toll finden. Genau, und dann sage ich von meiner Seite nochmal vielen, vielen lieben Dank. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast.
Mich auch.
Genau, und vielleicht bald mal wieder.
Gerne von mir aus, meldet euch einfach mal.
Ja, danke schön.
In diesem Sinne auch allen anderen wünsche ich alles Gute, wenn sie Fastenerfahrungen machen. Oder mit der Psychosomatik, mit dem Deuten von Krankheit als Symbol. Oder was ansteht mit den Hollywood-Filmen, Hollywood-Therapie, alles möglich.
Okay.
Dankeschön.
Super. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
So, das war das Interview mit Marit und mir zum ersten Mal zusammen mit Dr. Rüdiger Dahlke und ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie Marit und mir. Wenn es dir gefallen hat, dann sei so lieb, gib uns Daumen hoch, gib uns Sterne bei iTunes, gib uns eine gute Bewertung, teile gerne diesen Podcast und besonders auch diese Episode und am Schluss, wie immer, wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und lebe deine Gesundheit.
Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-2-go.de.